SWR Kultur. Gespräch.
Heute mit Doris Maul und Miriam Saadorf, der Leiterin des NS-Dokumentationszentrums in München. Hallo, liebe Frau Saadorf, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Hallo, liebe Frau Maul, vielen Dank für die Einladung.
Frau Saadorf, wir treffen uns zu diesem Gespräch in einer Zeit der Verunsicherung, der Betroffenheit, ja, man muss sagen, der Angst, in einer Zeit, in der sich in Deutschland in den letzten Monaten gewalttätige Anschläge mit rassistischen und antisemitischen Motiven gehäuft haben. Nach den Messerattentaten von Mannheim und Solingen hat ein 18 Jahre junger Islamist vor genau einem Monat, also am 5. September, ein Schusswaffenattentat auf ihr Haus, das NS-Dokumentationszentrum in München und auch das israelische Generalkonsulat verübt. Auf ihrer Website ist noch das Foto vom Einschuss in der Drehtür des Zentrums zu sehen. In der Realität ist das schon schwarz überklebt. Eine weitere Kugel hat die Fensterscheibe über der Eingangstür getroffen. Sie selber waren an diesem 5. September nicht im Zentrum. Und in einem Interview haben Sie gesagt, mit dem Attentat vom 5. September habe sich Ihr schlimmster Albtraum erfüllt. Wie sehr hat Sie dieser Anschlag erschüttert?
Ja, er hat mich und uns tatsächlich erschüttert, weil das Konzept des Hauses, nämlich ein offenes Haus zu sein, Menschen einzuladen, eng zusammenzuarbeiten mit der Stadtgesellschaft, ganz zentral für uns ist. Es aber immer die Sorge gab, dass die Themen, die wir behandeln, eben von NS-Geschichte über auch die Kontinuität von rechtsextremen, faschistischen Ideologien, die Polarisierung der Gesellschaft, Rassismus, Antisemitismus, natürlich eben auch für manche Menschen eine Provokation darstellt. Als das Haus eröffnet wurde, 2015, noch unter meinem Vorgänger, gab es auch eine Demonstration von Neonazis und das hat uns immer bewegt und beschäftigt. Und während der Corona-Pandemie, als die Demonstrationen der Corona-Leugner immer am Haus vorbeiführten, ist bei mir eine Unruhe gewachsen. Und ich hatte immer wieder dann angeregt, dass wir überlegen müssen, ob wir bestimmte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen. Und es war aber natürlich bei diesem Anschlag jetzt Glück im Unglück, weil nichts passiert ist. Wenn das ein Monat vorher gewesen wäre, wäre das Haus offen gewesen, weil wir im Juli häufig früh öffnen. Und es wäre eine ganz andere Situation gewesen. Aber es ist natürlich für uns jetzt ein Moment, nochmal bestimmte Dinge zu überdenken, auch zu überlegen, wie wir damit umgehen, aber auch, wie wir inhaltlich damit umgehen. Weil aus diesem Attentat entstehen ja viele Fragen, nämlich was wir da übersehen, über Radikalisierung im Netz. Das sind Jugendliche, die in der Corona-Pandemie wahrscheinlich, so sagt man, über diesen Täter vereinsamt, vereinzelt sind, sich radikalisiert haben. Auch über die Überschneidungsbereiche von Islamismus und Rechtsextremismus. Das alles muss uns ja jetzt als Gesellschaft beschäftigen, weil das Ziel ist eben diese freie, offene Gesellschaft.
Der Anschlag hat ja auch nicht an irgendeinem Tag stattgefunden, sondern am Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972. Hatte also eindeutig einen antisemitischen Hintergrund. Gleichzeitig war der Täter den österreichischen Behörden als Islamist bekannt. Und in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung haben Sie betont, dass Sie in diesem Anschlag einen gezielten Angriff auf einen Ort der Erinnerung sehen und dass Islamismus und Rechtsextremismus für Sie eben kein Widerspruch sind. Im Gegenteil, dass diese beiden Formen des Extremismus Hand in Hand gingen. Wie funktionieren die zugrunde liegenden Mechanismen dieses Hand-in-Hand-Gehens?
Also ich kann natürlich nicht sagen, ob das ein gezielter Anschlag war, insofern, als es sich nicht weiß, welche Hintergründe da sind, aber ich weiß, dass er auf das Haus zugegangen ist und auf das Haus geschossen hat und dass er vermutlich höchstwahrscheinlich wusste, wo er sich befand. Also ich glaube, ich bin keine Extremismusforscherin, aber Extremismusforscher warnen schon länger davor, dass es eben immer wieder Überschneidungen gibt zwischen Islamismus und Rechtsextremismus. Das taucht in unterschiedlichsten Bereichen auf. Es taucht gerade eben beim Bereich Antisemitismus, aber auch wenn es um Frauenfeindlichkeit geht, um Queerfeindlichkeit. Es gibt viele Aspekte, für die diese Gesellschaft steht, die von beiden Gruppen abgelehnt werden. Und natürlich auch bei den gewaltbereiten Rechtsextremen auch diese Bereitschaft, also auch bei Islamisten eben als ein verbindender Aspekt, die Bereitschaft zur Gewalt. Und ich denke, wir müssen uns damit einfach intensiver beschäftigen, weil wir sehr schnell in diesen Kategorien denken. Also es gibt so viele Vorstellungen, die wir haben, die einzelne Gruppen vertreten. Und dann wundern wir uns, was jetzt passiert. Also was passiert, wenn plötzlich jemand wie Marine Le Pen auf eine Pro-Israel-Demonstration geht, wo man doch weiß, dass sowohl sie als auch ihr Vater, der tatsächlich eine NS-Geschichte und Verherrlichung mitbringt, eigentlich antisemitisch denkt, aber jetzt etwas instrumentalisiert für sich.
Und gleichzeitig birgt das ja sozusagen auch eine Gefahr, das dem Islamismus zuzuschieben, also was ja jetzt zu beobachten ist, dass das verstärkt passiert. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass Antisemitismus eben zunehmend als von Muslimen importiert gelabelt wird?
Ja, das ist eine Entwicklung, die nicht erst mit dem 7. Oktober begonnen hat oder sich jetzt eben auch momentan zeigt, indem eben als Reaktion auf diese Messerangriffe, die fürchterlich waren und sind, die Grenzen geschlossen werden. Und es entsteht so eine Vorstellung von alles, was bedrohlich ist, kommt von außen. Und auch bei dieser schnellen Zuschreibung, ah ja, da geht es jetzt um Israel, werden auch, so habe ich das wahrgenommen, hier in München bei dem Attentat, Themen schnell ausgelagert. Das hat ja nicht so richtig mit uns zu tun. Das ist ja das israelische Generalkonsulat. Aber es hat eben mit uns zu tun, wenn es antisemitisch ist. Und es hat eben mit uns zu tun, wenn es Angriffe auf eine freie Gesellschaft sind. Und da habe ich manchmal schon das Gefühl, dass so ein bisschen die Empathie oder überhaupt das Verständnis fehlt, wenn man sich selber nicht betroffen sieht. Wobei die Messerangriffe ja zeigen, dass alle betroffen sein können. Aber mir scheint, dass es, und da gibt es ja auch den Begriff der Schuldabwehr, dass es auch so eine gewisse Erleichterung gibt, in bestimmten Kreisen in Deutschland jetzt zu sagen, ja, wir hatten den Nationalsozialismus, war alles ganz schlimm, aber jetzt kommt der Antisemitismus ja von woanders. Und das können wir uns nun nicht leisten, nicht in Deutschland, weil das zu komplex ist und nicht so einfach ist, weil es gibt sehr, sehr viel hausgemachten Antisemitismus in Deutschland. Es gibt sehr viel Kontinuitäten, antisemitische, rassistische Kontinuitäten seit 1945. Und über all diese Themen wird nicht gesprochen. Wir sprechen jetzt sehr schnell davon, dass hier etwas importiert ist, dass etwas von außen kommt und rechtfertigen damit dann auch eine sehr rigide und restriktive Asylpolitik und Abschiebepolitik, die wiederum auf die Wünsche von weit rechts stehenden europäischen Politikern und Politikerinnen eingeht. Also Orbán, Meloni, die jetzt eben auch in der EU natürlich eine große Rolle spielen. Das heißt, es gibt hier so eine eigenartige, sehr bequeme Entwicklung für uns jetzt. Und ich habe große Probleme, wenn am Holocaust-Gedenktag nicht mehr über den Holocaust gesprochen wird, sondern nur mehr über importierten Antisemitismus.
Sie haben eben die Formulierung hausgemachter Antisemitismus verwendet. Und Tatsache ist, dass antisemitische Anschläge und Angriffe verbaler und körperlicher Art in Deutschland seit dem 7. Oktober nochmal immens zugenommen haben, seit dem brutalen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten. Wie begegnet dieser gewachsene Antisemitismus Miriam Zadoff in ihrem Alltag, also in ihrem Alltag, im Alltag ihrer Freunde und Bekannten?
Ja, der 7. Oktober hat tatsächlich natürlich nochmal sehr viel verändert. Und das ist eben einerseits natürlich sehr irritierende Bilder, die man dann gesehen hat von völlig undifferenzierten Demonstrationen, die sich eben massiv gegen Israel gerichtet haben und eben keine Empathie auf dieses Massaker zugelassen haben. Gleichzeitig fand ich das sehr bedrückend, dass aber auch für die dann natürlich sehr schnell mit dem Krieg in Gaza beginnende Trauer von in Deutschland lebenden Palästinenserinnen auch keinen Raum fand. Also wo man das Gefühl hatte, dass beide betroffenen Gruppen, Israelis, Juden und Jüdinnen, die in Deutschland leben, aber auch Palästinenserinnen, die in Deutschland leben, eigentlich keinen Raum bekommen und keine Empathie für ihre Trauer. Aber dass alle anderen unglaublich meinungsstark sind und wirklich fast wie in einem Fußballspiel sich der einen oder der anderen Seite zuschlagen und diese Logik des Krieges uns so gefangen hält, anstatt dass man sagen würde, wir, die wir nicht betroffen sind, hören erstmal zu und geben denen Raum, die betroffen sind. Und nehmen dann natürlich auch unsere Verantwortung wahr, die Deutschland eben hat mit seiner Geschichte. Und die andere Seite ist aber auch, und das muss ich auch sagen, ist, dass es bei mir persönlich zu sehr, sehr viel Solidarität und sehr vielen neuen Freundschaften, neuen auch professionellen Kollaborationen geführt hat, wo eben die Gruppen, die sich jetzt betroffen fühlen, die sich besonders vulnerabel und von dem Krieg betroffen fühlen, auch zueinander finden. Und das heißt eben auch Menschen mit postmigrantischem Hintergrund, die das Gefühl hatten, sie müssen sich jetzt positionieren, weil man ihnen nicht mehr vertraut, wo sehr enge Beziehungen entstanden sind. Also es ist sehr kompliziert.
Aber reale Erfahrungen mit Antisemitismus haben Sie persönlich in Ihrem Umfeld nach dem 7. Oktober nicht gemacht?
In meinem Umfeld nicht, nein.
Sie haben gesagt, es sei nach dem Attentat auch das NS-Dokumentationszentrum viel über Schutz und Sicherheit geredet worden, aber nicht ausreichend darüber, was diese Anschläge mit den Menschen machen, mit den betroffenen Menschen, die dort arbeiten und natürlich auch im weiteren Sinne mit Juden und Jüdinnen und mit Angehörigen vulnerabler Minderheiten.
Also das war vor allem, es war jetzt gar nicht nur auf diesen Anschlag bezogen, bei dem es ja nun Gott sei Dank keine Opfer gab. Wir hatten 4 Tage nach dem Anschlag eine Ausstellung eröffnet. Wir haben sie dann nicht mit einer öffentlichen Veranstaltung eröffnet, sondern nur mit einem Soft Opening, nämlich mit der Künstlerin Talia Feldman. Talia Feldman hat das Attentat in Halle überlebt und hat dann begonnen, sich künstlerisch mit der Frage zu beschäftigen, welche Form von Erinnerung notwendig ist, um über diese Attentate, und das sind inzwischen ja sehr viele, und das ist hier in München das Oktoberfestattentat, dann München OZ 2016, dann ist es Halle, Hanau, Solingen. Es ist endlos, viele Geschichten. Mit den Menschen zu sprechen, mit den Überlebenden, mit den Familien und sie zu fragen, welche Form von Erinnerung sie vermissen, welche Form von gemeinsamer Trauer, von sichtbaren Zeichen der Erinnerung. Und diese Installation haben wir eben 5 Tage nach dem Attentat eröffnet oder nach dem Anschlag, was natürlich eigenartig war, weil die ist jetzt so ein paar Meter von diesen Einschlusslöchern entfernt. Aber gleichzeitig hat es eben auch gezeigt, wie zentral diese Fragen sind und wie schnell man als Institution oder als Person in irgendeiner Form betroffen sein kann. Wir haben ein Problem, dass es in dieser Gesellschaft eine immer größere Gewaltbereitschaft gibt. Wir haben das Problem, dass es eine wachsende Radikalisierung gibt. Und da hat auch die Politik, und ich meine jetzt die Politik der Mitte, eine Verantwortung. Ich meine nicht die extremen Seiten, sondern die Politik der Mitte eine Verantwortung. Aber die Politik der Mitte hat in vielen Teilen sich leider dieses populistische Handwerkszeug zu eigen gemacht, indem man hofft, dass man Stimmen macht durch Polarisierung und durch Themensetzungen wie, wir haben jetzt einen nationalen Notstand wegen Migration. Und dann werden Menschen abgeschoben, die seit 30 Jahren hier leben. Und das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Es gibt viele Probleme in Deutschland, aber wir haben keinen nationalen Notstand wegen Migration. Und ich verstehe nicht, wie man politisch mit solchen Zuspitzungen arbeiten kann und sich dann darüber wundert, dass es eine wachsende Gewaltbereitschaft gibt.
Sie hören das Gespräch in SWR Kultur heute mit der Leiterin des NS-Dokumentationszentrums, Miriam Saadorf. Frau Saadorf, Sie haben die Leitung des Zentrums vor 6 Jahren von Ihrem Vorgänger und Begründer des Zentrums, dem Architekturhistoriker Winfried Nerdinger, übernommen. Warum überhaupt dieser Wechsel von der Wissenschaft in das Ausstellungsfach, in Anführungsstrichen muss man das ja setzen, vor dem Hintergrund dessen, was Sie seither in Ihrem Zentrum aufgebaut haben. Aber immerhin blicken Sie ja zurück auf eine stattliche wissenschaftliche Karriere. Sie haben in Wien Geschichte und Judaistik studiert, sich dann an der Ludwig-Maximilians-Universität promoviert und habilitiert, genau in dieser Reihenfolge, haben dann auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, waren dann noch 4 Jahre an der Indiana University Bloomington. Warum dieser Wechsel?
Also in den USA hatte ich so ein bisschen die Gelegenheit zu beobachten oder zu erleben, was passierte, nachdem Trump an die Macht kam. Und obwohl die USA völlig anders funktionieren strukturell als Deutschland, war das schon unglaublich beeindruckend und schockierend, wie schnell eine Gesellschaft auseinanderbrechen kann, wenn eine so polarisierende Figur an der Spitze steht, der ja dann ganz schnell alles Mögliche von eben Dingen wie sozusagen Alternative Facts, also dieses ganze Postfaktische, wir sprechen nicht mehr über Wissenschaft, sondern es geht nur mehr über Meinungen, wie schnell sich das dann auch in den Wissenschaftsbetrieb, den Kulturbetrieb, sich das abgebildet hat und vor allem auch im gesellschaftlichen Zusammenleben. Und da ist dann der Wunsch entstanden, zurückzugehen nach Deutschland und eben auch in einen völlig anderen Kontext.
Und wenn Sie das so auf den Punkt bringen sollten, mit welcher Motivation, mit welchem Selbstverständnis sind Sie dann angetreten 2018 in München am Zentrum?
Also ich bin angetreten mit dem Wunsch, dieses Haus, das ja noch relativ neu war, aber schon gut etabliert, noch stärker sowohl jetzt in die Stadtgesellschaft hinaus zu vernetzen, aber eben auch deutschlandweit und auch international Kooperationen zu beginnen. Und einer der Aspekte, der mir wichtig war und den wir dann sehr schnell umgesetzt haben, war die Dauerausstellung im Haus, die ganz bewusst sehr wissensbasiert ist, ohne Objekte, die sagen, dieses Thema Nationalsozialismus in München, aber auch darüber hinaus ganz grundsätzlich abdecken will, zu kontrastieren mit sehr viel subjektiveren, persönlicheren Positionen, die meines Erachtens in der Ausstellung ein bisschen zu kurz kommen. Entweder eben durch Ausstellungen über Zeitzeugenschaft oder über das Warschauer Ghetto, das die Nazis eingerichtet haben und wo sich eine Gruppe gefunden hat, die ein Untergrundarchiv geschaffen hat und die Geschichte des Ghettos und der Verfolgung und des Holocaustes von innen erzählt hat. Und das abzubilden, ohne diese allwissende Historikerinnenstimme drüber zu legen. Oder eben auch Künstlerinnen ins Haus zu holen, also zeitgenössische Kunst, die eben sehr persönliche, sehr subjektive, manchmal emotionale Positionen zum Thema Erinnerung, zum Thema NS, aber auch zum Thema Rassismus, Antisemitismus, gesellschaftliche Solidarität, Zukunftsfragen anspricht und damit einen Dialog aufmacht zwischen diesem sehr rationalen, wissenschaftlichen und dem aber doch sehr emotionalen, das Persönlichen, das Menschen nochmal anders berührt.
Es hat ja ziemlich lange gedauert, bis das NS-Dokumentationszentrum dann letztendlich realisiert wurde. Es gab Widerstände, es gab Debatten, es gab personelle Querelen. Wie ist das eigentlich heute? Würden Sie sagen, dass das Doku-Zentrum mittlerweile in der Stadtgesellschaft angekommen ist? Wie ist die Resonanz, die Sie erleben?
Naja, ich bin da jetzt nicht objektiv, aber ich habe den Eindruck, wir sind schon sehr gut angekommen und erleben da sehr viel positive Resonanz, einfach indem Menschen kommen, Menschen da sind, auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen. Und es ist häufig so, dass wir das, was an Wünschen an uns herangetragen wird, Rundgängen, Bildungsformaten und so weiter, gar nicht einlösen können, weil wir nicht genug Leute sind. Und das hat natürlich auch mit politischen Entwicklungen zu tun, dass auch gerade Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung brauchen jetzt und vieles nicht mehr alleine machen können. So, und das geht bis hin zum Sprechen über den Holocaust und die Erinnerung an den Nationalsozialismus, dass es Verunsicherung gibt. Aufgrund eben der politischen Zuspitzung.
Sie haben jetzt den Bildungsbereich kurz gestreift und haben diese Verunsicherung angesprochen. Also wie gelingt es Ihnen, die jüngere Generation zu erreichen, beziehungsweise wie versuchen Sie das und mit welchen Erfolgen?
Also das ist natürlich eine wachsende Herausforderung. Zum einen, weil das Thema NS weiter in die Vergangenheit rückt und natürlich, weil es gar nicht anders geht, historisiert wird, weil für Jugendliche eben die Verbindung nicht mehr die Großmutter oder der Großvater ist, der vielleicht etwas erzählt hat oder weniger und weniger. Und das bedeutet eine Herausforderung. Es gibt weniger Zeitzeuginnen. Die Zeitzeugen haben immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt in dieser sehr nahen Weitergabe. Mhm. Und wir haben einen Zeitzeugen, Ernst Gruber, mit dem wir sehr viel zusammengearbeitet haben und immer noch arbeiten, obwohl er eben auch schon in seinen 90ern ist. Und das wird schwieriger und es wird eben auch schwieriger, weil, und das wissen die Schulen ja auch, gerade mit der Pandemie, sich auch nochmal das Leseverhalten, das Verhalten, wie man Themen aufnimmt, wie viel Konzentration man hat, sich einfach verändert hat. Und wir hatten jetzt vor einigen Jahren schon mal ein Computerspiel gemacht. Das war eben auch während der Pandemie, das sehr gut gelaufen ist. Wir veröffentlichen jetzt dieses Jahr gemeinsam mit Hannah Brinkmann, eine unglaublich tolle Zeichnerin und Autorin, eine Graphic Novel über das Leben von Ernst Grube. Was wir sehen, ist, dass das, was gut funktioniert bei den Themen Erinnerung an Nationalsozialismus, Holocaust, aber eben auch Themen Rassismus, Antisemitismus, sind Projekte, in denen junge Leute mehr Zeit verbringen als eine Stunde Rundgang. Das Schwierige ist eben, dass natürlich viele junge Leute mit ihren Schulklassen für eine Stunde, zwei Stunden im Haus sind. Und da frage ich mich dann natürlich immer, was nehmen die dann wirklich mit? Das hängt dann von der Vorbereitung und Nachbereitung durch die Lehrerinnen ab. Aber die Herausforderungen sind da natürlich groß.
Sie haben vorhin die Kontinuität des Rechtsterrorismus erwähnt in Form der diversen Anschläge und Attentate, die wir in Deutschland hatten in den vergangenen Jahren, also München, Hanau, Halle. Jetzt im Herbst 2024 nach den Landtagswahlen im Osten, die wir da auch hatten in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wie erleben Sie das politische Deutschland in dieser Zeit?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Man muss ja wirklich dazu sagen, dass es lange gedauert hat, bis überhaupt irgendwas erarbeitet wurde. Aber es gab eben das Grundgesetz und es gab die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und es gab eine bestimmte Struktur, auf der die Bundesrepublik aufgebaut wurde. Und vieles von dem wird jetzt in Frage gestellt. Das ist eine unglaublich irritierende Entwicklung. Dass darüber jetzt plötzlich diskutiert wird, dass wir das Grundgesetz ändern müssen, dass die Menschenrechte uns eigentlich einschränken. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir an diesen Punkt kommen. Und das hat natürlich viele Gründe und die Problematik ist, glaube ich, auch für viele Menschen, dass wir erleben eine ganz allgemeine Zuspitzung. Es ist ja nicht nur der Herbst der Landtagswahlen und der Wahl in Österreich und all dem, was da gerade passiert, also Rechtsruck auf allen Ebenen, sondern es ist eben auch der Herbst der Hochwasser und ein wachsendes Wissen für viele Menschen, dass ihre Zukunft sehr viel schwieriger wird als ihre unmittelbare Vergangenheit. Die eigenen Kinder waren immer wohlhabender als die Eltern. So war das. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt können sich die Kinder keine Wohnungen mehr leisten. Es gibt eine unsichere Zukunft für viele Menschen, weil sie nicht wissen, ob sie als nächstes von einer Naturkatastrophe betroffen sind. Und politisch werden da momentan keine Lösungen angeboten. Es ist für keine Partei sinnvoll, den Wahlkampf mit der Klimakrise zu führen, weil das Gefühl der Ohnmacht da so stark ist, dass man damit sagen keine Wähler gewinnt. Also man merkt es nach den Hochwassern in Österreich, dann gehen viele Leute lieber zu Verschwörungserzählungen, wo jetzt diese Hochwasser herkommen, als zu sagen, Moment mal, die FPÖ unter Kickl ist eigentlich eine nicht wählbare Partei, weil sie sagt, es gibt keinen Klimawandel. Oder auch aus anderen Gründen eine nicht wählbare Partei. Es scheint mir manchmal so, dass es politisch, es ist nicht mehr zielführend, überhaupt Probleme anzusprechen, die da sind. Seien es eben infrastrukturelle Probleme, dass man in Bayern, in vielen Bereichen Bayerns heute in Orten lebt, wo man kein Kino mehr hat und keinen Bus mehr hat und noch nicht mal mehr einen Stammtisch hat. Und diese ganze Infrastruktur wegbricht, wo ich mich mal mit anderen Menschen darüber unterhalten kann, was eigentlich passiert. Und wo ich nicht vereinzelt im Netz sitzen muss und mich radikalisieren muss. Über all die Dinge wird sehr wenig gesprochen, weil man damit keine Stimmen macht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass eben viele Menschen sehr wohl wissen, was passiert, große Ängste haben, aber keinen Weg finden, wie man eine gemeinsame Hoffnung entwickeln kann. Und das ist etwas, was mir politisch fehlt. Menschen wollen nicht per se Gewalt. Sie wollen nicht neidisch sein. Also es ist nicht die Essenz des Menschseins. Und ich fand das sehr beeindruckend. Es gibt eine Sammlung von Jeanne Hersch, einer Schweizer Philosophin, die nach dem Krieg eine Sammlung erstellt hat von Texten zur Frage von Menschlichkeit. Und sie hat in allen Kulturen und in allen Zeiten Texte gefunden und gesammelt, wo Menschen sich trotzdem, dass es eben immer Neid gab und Gewalt gab und Kriege gab, sich dazu bekennen, dass ihr Menschsein eigentlich auf diesen positiven Aspekten und auf ihrer Menschlichkeit basiert und eben nicht auf dem anderen. Und das ist ja etwas, was jetzt auch viele Studien besagen, dass die Menschen, die sozusagen die sich jetzt auf diesen Zug dieses Hasses und der Hetze begeben, selber unglücklicher werden. Und irgendwie müssen wir das doch auch politisch wieder hinbekommen, diese Message zu senden, zu sagen, wir sehen auch dieses Unglück, aber wenn wir das anders machen, geht es uns allen besser.
Ein wesentlicher Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist das Engagement für Demokratie. Und ich habe gefunden, dass Sie anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Verfassungskonvents von Herrn Chiemsee im August 23 gesagt haben, in dieser Polykrisenzeit der Kriege in Israel und der Ukraine, dem Klimawandel, eben ja auch erwähnt, und der weltweiten Migrationsbewegungen, bräuchten wir eine neue Allianz von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Und Sie haben auch gesagt, die Demokratie habe eben enormes Potenzial, in dieser Krisensituation zu reagieren. Worin besteht dieses Potenzial?
Naja, also die Gefahr besteht ja, dass es in Krisen zu immer autoritäreren Entscheidungsmustern kommt. Und diese Gefahr besteht, glaube ich, weltweit. Und eben auch der Wunsch, auf bestimmte Strategien zurückzugreifen, die eigentlich längst nicht mehr aktuell sind. Also jetzt zu sagen, wir schließen die Grenzen, diese Vorstellung der Nationalstaatlichkeit des 19. Jahrhunderts, geschlossene Grenzen machen uns sicher in einer Welt, die völlig anders funktioniert inzwischen. Da zu sagen, na, Moment mal, wir brauchen jetzt andere Lösungen. Und also ich glaube, dass die Demokratie mit all ihren Fehlern und all ihren Schwächen immer noch die beste Staatsform ist, weil sie Menschen auch Verantwortung gibt, aber eben auch den Raum, eine bestimmte sozusagen Teilhabe an Entscheidungen zu ermöglichen und damit eben auch relativ schnell auf Veränderungen eingehen kann. Autoritäre Staatsformen sind nicht wahnsinnig flexibel. Demokratien sind natürlich auch schwer zu bewegen, weil natürlich unattraktive Veränderungen, also wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt klimawandelbedingt bestimmte Dinge einschränken oder wir können bestimmte Sachen nicht mehr machen, das ist nicht besonders attraktiv. Aber auf diese aktuelle Situation einzugehen, heißt ja nicht, alles einzuschränken. Man kann ja auch mal hinterfragen, ob jetzt zum Beispiel Konsum wirklich die einzige Möglichkeit ist, glücklich zu werden, oder ob es nicht jetzt die Chance gibt, in Lebensqualität zu investieren, in Schulen, in Bildung, in Kultur und hier eben auch natürlich die Wirtschaft mitzunehmen oder auch die Wissenschaft, indem sie dann eben auch solche Modelle entwickelt. Und das kann eben einfach bedeuten, dass Menschen eine höhere Lebensqualität haben, weil sie nicht mehr an einer befahrenen Straße wohnen, sondern weil diese Straße begrünt wurde und dann im Sommer 5 Grad kühler ist. Oder es kann eben bedeuten, dass man eben alle möglichen anderen Wege findet, die Zufriedenheit von Menschen zu erhöhen. Und das muss vielleicht eben nicht bedeuten, ein neues großes Auto.
Dennoch haben Sie ja auch gerade ein Buch rausgegeben, das den Titel trägt, Fragile Demokratien. Und wenn man da mal reinliest, allein in das Vorwort, da zitieren Sie Untersuchungen des schwedischen VDEM-Instituts, wonach heute 71% der Weltbevölkerung in elektoralen oder geschlossenen Autokratien leben. Es sind nur knapp 13% in liberalen Demokratien. Das dann wiederum klingt alles andere als mutmachend, aber wollen wir mal bei dem Positiven bleiben, wollen wir das mal so stehen lassen.
Das soll ja darin bestärken, dass wir diese Demokratie verteidigen.
Neben Ihrem Engagement für die Demokratie haben Sie sich qua Profession der Erinnerungskultur verschrieben und sind im Sommer dieses Jahres für Ihre Verdienste darum auch mit dem Thomas-Dehler-Preis 2024 ausgezeichnet worden. Ein Auszug aus der Begründung, Zitat: Mirjam Sadov beschäftigt sich in herausragender Weise mit Erinnerungskulturen, neuen Formen der Vermittlung von Geschichte sowie der Rolle von Museen als politische und demokratische Orte. Dabei betritt sie neue Wege der Vermittlungsarbeit, entwickelt innovative Konzepte der Museumspädagogik und schafft zeitgemäße Zugänge zur politisch-historischen Bildung. Zitat Ende. Und die Frage, die sich mir stellt, woher kommt die Energie für all diese Innovationen, also für die Kreativität, die es zu dieser Arbeit braucht?
Also zuallererst mache ich es ja nicht allein. Ich mache das mit anderen Leuten gemeinsam. Ich habe ein tolles Team. Das ist ein gemeinsames Projekt. Zum anderen, ja, woher kommt die Energie? Also ich glaube, ich bin eigentlich, obwohl ich mich viel mit Gewalt und Geschichte beschäftigt habe, eigentlich ein sehr positiv eingestellter Mensch und bin auch jemand, der das Leben sehr genießt und ziehe daraus sehr viel Energie, auch aus der Solidarität und der Unterstützung, dem Gemeinsamen durch tolle Menschen in meinem Umfeld, Freunde, Familie, die kreativ sind, die positiv sind. Aber es hat sicher auch damit zu tun, dass ich so aufgewachsen bin. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der die Beschäftigung mit der Welt und der Wunsch, was besser zu machen oder irgendwie so die Welt so ein bisschen besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat, unglaublich wichtig war. Also sei es einfach durch die Wahrnehmung, Lektüre, Diskussion von all dem, was an kreativen Dingen auf der Welt passiert. Und da ist ja so viel. Es gibt so viele kluge Menschen, von denen wir so vieles mitnehmen können. Wir müssen ja nicht alles selber machen und erfinden. Ne? Und da so ein großes Engagement, das war da immer ganz wichtig.
Also Ihr Elternhaus, darauf haben Sie auch hingewiesen bei der Verleihung des Thomas-Dehler-Preises. Da haben Sie gesagt, Empathie und Menschlichkeit hätten die Ihnen mitgegeben und das, was Sie eben gesagt haben, im Prinzip den Glauben daran, dass eine Veränderung immer möglich ist. Was waren Ihre Eltern, was haben die beruflich gemacht?
Mein Vater, der dieses Jahr gestorben ist, war Pädagoge und hat an einer Schule gearbeitet und dann später eine Schule geleitet und hat sehr früh, also schon in den 70er Jahren, mit einerseits alternativen pädagogischen Zugängen, also sei es Celestin Frenet oder Montessori oder Janusz Korczak, gearbeitet, aber eben auch mit Inklusion in einer Zeit, in der das eigentlich noch sehr schwierig war. Also jetzt Inklusion von vor allem Behinderungen, aber eben auch Inklusion in Bezug auf Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund. Und war jemand, der unglaublich engagiert auch eine Zeitung herausgegeben hat, Jugend in der offenen Jugendarbeit war und der da ganz unermüdlich an diesen Themen, die ihm wichtig waren, gearbeitet hat. Und gemeinsam mit meiner Mutter, die aus unterschiedlichen Gründen dann nicht gearbeitet hat, aber sehr viel anderes gemacht und gelesen und sich engagiert hat, war eben immer diese Frage sozusagen, das, was uns als Menschen verbindet, welche Form von Menschlichkeit, das war immer ein ganz wichtiges Thema bei allem, was sie gemacht haben. Und das hat viel ausgelöst. So, das hat viel bewegt in mir heute.
Und das Interesse für Geschichte, würden Sie sagen, das ist dann auch durch das Umfeld in Österreich, also die Zeit, in der Sie groß geworden sind und durch das Erleben des Verdrängens dann quasi, was da passiert ist, ja viele Jahre in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal gefüttert worden? Oder woher kam dieses Interesse spezifisch an Geschichte und später dann eben auch an dem Geschichtsstudium?
Also das hatte schon damit zu tun, klar, dass es natürlich in Österreich eine ganz spezielle Zeit war, die 70er, 80er Jahre. Es hatte aber auch damit zu tun, dass, also mein Vater hat mir immer viel vorgelesen, dass Geschichten, also jetzt Geschichten erzählen, also dieses Sinn machen aus, vielleicht auch aus schwierigen Situationen, aber auch schöne Dinge zu erzählen, mich unglaublich beeindruckt hat. Und das ist ja auch etwas, was man mit Ausstellungen macht, nämlich, dass man Dinge in einen Sinnzusammenhang bringt, die man vielleicht auch manchmal nicht versteht, aber eben, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, positive Wendungen zu entwickeln und auch in eine Zukunft zu denken. Also diese Form von die Welt zu sehen durch Geschichten, das ist etwas, was mir sehr hilft. Wenn mich Situationen überfordern, dann hilft mir entweder sozusagen die Beschäftigung mit Geschichte, also jetzt in meiner Arbeit, oder aber eben auch die Lektüre von Romanen unglaublich. Also dieses sich in Geschichten verlieren zu dürfen.
Jetzt, wenn wir nochmal vom Persönlichen zurückgehen zu dem Thema Erinnerungskultur. Ich hatte gesagt, ein weiteres wichtiges Thema, mit dem Sie sich seit Jahren auseinandersetzen. Und da hat es ja in den letzten Monaten in Deutschland auch diese intensive Debatte um die Erinnerungskultur gegeben, seitdem Kulturstaatsministerin Claudia Roth ihr Rahmenkonzept Erinnerungskultur veröffentlicht hat, wo sie dafür plädiert, neben dem Holocaust und dem SED-Unrecht auch Kolonialismus, rechtsextremen Terror und Migration mit aufzunehmen. Kritiker haben daraufhin von Geschichtsrevisionismus gesprochen und von einer Bagatellisierung des Holocaust. Wo steht Miriam Sadov in diesem Streit, in diesem Kontext?
Also ich habe verstanden in der Debatte die Frustration aus den Gedenkstätten, weil viele Gedenkstätten unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten, weil sie zu wenig Geld haben, weil sie zu vielen Anfeindungen jetzt eben gerade im Osten von Rechtsextremen ausgesetzt sind und es da eine Sorge gibt, eben auch mehr und mehr unter Druck zu kommen und nicht mehr gesehen zu werden. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich fand die Vorwürfe von Geschichtsrevisionismus problematisch und konnte sie auch nicht nachvollziehen, weil das stand in diesem Rahmenkonzept überhaupt nicht drinnen. Dieser Text, der noch Entwicklungspotenzial hatte, darüber wurde ja viel gesprochen, hat ja eigentlich nur abgebildet, welche Herausforderungen da sind. die wurden ja nicht erfunden oder gesetzt. Die sind ja da. Wir erleben die ja und wir müssen denen auch begegnen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Zum einen muss in Deutschland auch über die deutsche Kolonialgeschichte gesprochen werden, die lange Zeit eben sehr stark im Hintergrund war, einfach weil man sich nicht damit beschäftigt hat. Ich denke nicht, dass sie jetzt sozusagen im Schatten der Holocaust-Erinnerung stand, sondern man hätte sich ja gut damit beschäftigen können. Man hat sich ja auch mit dem deutschen Mittelalter beschäftigt, also war ja kein Widerspruch. Aber man war vielleicht ganz froh, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, weil die deutsche Kolonialgeschichte ist keine Kleinigkeit und erzählt uns auch viel über die Vorgeschichte dessen, was dann sich in den 20er Jahren radikalisiert. Und das Gleiche betrifft natürlich die Frage, wie wird in einer Migrationskultur mit Erinnerung umgegangen? Zum Beispiel die Frage, was passiert mit den Erinnerungen von Menschen, die traumatisiert hierher kommen und die andere Kriegserfahrungen gemacht haben? Ich glaube, wir haben noch nicht wirklich ein System entwickelt, wie wir damit umgehen, weil es ja auch wichtig ist, darüber zu sprechen, bestimmte Dinge zu verarbeiten. Wie sich das dann abbildet in einer öffentlichen Erinnerung, darüber muss man dann nachdenken. Aber eben auch rechter Terror, wie gesagt, eben wie in der erwähnten Arbeit von Talia Feldman, da wird von den betroffenen Initiativen, gibt es sehr stark die Wahrnehmung, dass der Staat das nicht sieht, dass die Gesellschaft das nicht sieht, die Bedürfnisse. Und also ich sehe, dass wir all diese Aspekte brauchen. Müssen die in einem Konzept sein? Inzwischen ist es ja wieder getrennt. Vielleicht war das ein Fehler, aber das ist passiert und das passiert ja auch in vielen Gedenkstätten und Erinnerungsorten, wird ja auf diese Themen, also gerade Demokratiegeschichte oder Themen, die mit Migration oder Terror zu tun haben, natürlich wird darüber gesprochen, das ist überhaupt keine Frage. Also insofern habe ich diese zugespitzte Debatte ganz ehrlich nicht ganz verstanden.
Wie sich das abbildet? Erinnerungskultur, das müssen wir sehen, haben Sie eben gesagt. Und Sie haben ja ein ganzes Buch zur Erinnerungskultur geschrieben. Gewalt und Gedächtnis, globale Erinnerung im 21. Jahrhundert, ist 2023 erschienen. Und dieses Buch ist ein Plädoyer für ein vielstimmiges Erinnern. Sie schildern darin den jeweils nationalen Umgang mit Gewaltereignissen in verschiedenen Ländern, darunter Polen, Italien, Japan, Südkorea. Auf welche unterschiedlichen Formen des Erinnerns sind Sie gestoßen, weil das sind ja alles Reportagen, Eigenerfahrungen.
Ja, naja, also es ist häufig so, dass die Erinnerung an Kriege oder Gewalt erstmal schwierig ist. So richtig begonnen hat es eben mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, weil davor hat man an Kriege nicht wirklich erinnert, also nicht an das Leid. Also es gibt vom Ersten Weltkrieg gibt Kriegerdenkmäler, aber es gibt Heldendenkmäler, aber es gibt keine Denkmäler oder wenige Formen der Erinnerung, die wirklich sozusagen auch dieses Leid thematisieren. Das war dann in den 20er Jahren, in der Weimarer Republik gab es dann Theaterstücke oder es gab Musik. Also es gab andere Formen. Und erst eigentlich mit der Erinnerung an den Holocaust, und das waren dann eben auch die Betroffenen, und es beginnt eigentlich noch während es sich ereignet, dass zum Beispiel Alfred Wiener, ein Flüchtling aus Deutschland, erst in Amsterdam und später dann in London dann die Wiener Library eröffnet und Interviews mit geflüchteten Jüdinnen und Juden sammelt. Oder dass zum Beispiel im Warschauer Ghetto es ein Untergrundarchiv gab, wo man eben also erstmal die Verfolgung, die Situation im Ghetto, aber auch die Geschichte des polnischen Judentums, aber dann sogar den Holocaust selbst, die Shoah selbst dokumentierte. Also im Detail über Treblinka geschrieben hat und erzählt hat. Also dieses Wissen, wenn wir das nicht erzählen, wird es keiner machen. Aus dem dann in einem sehr schwierigen, sehr langwierigen Prozess das entstanden ist, was wir heute sozusagen als die Erinnerung an den Holocaust kennen, nämlich eine sehr differenzierte, viele, 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 viele Publikationen, viele Ausstellungen, viele Erzählungen von Überlebenden. Das war ein unglaublich schwieriger Prozess, sich das zu erkämpfen, und hatte dann Einfluss auf andere Opfergruppen, die eben dann auch begonnen haben zu erzählen, oder eben auch auf Museen in anderen Kontexten, die sich dann auf Deutschland bezogen haben. Also wenn dann zum Beispiel ein vietnamesischer Kurator das erste Museum in Erinnerung an den Autogenozid in Kambodscha entwickelt, fährt er dann nach Buchenwald in den 70er Jahren, schaut sich die Gedenkstätte an. Also diese Sprache des Erinnerns zu entwickeln über Gewalt, die einfach schwierig ist, die nicht einfach ist. Und die aber dazu gehört, wenn eine Gesellschaft nach einem Krieg, nach einem Genozid sich wiederfinden will. Eine Gesellschaft muss erstmal sozusagen den Schutz der betroffenen Minderheiten oder derjenigen, die betroffen waren von der Gewalt, herstellen, aber dann auch wieder zu einer gemeinsamen Erzählung finden. Und das ist immer ein konfliktreicher Prozess, egal wo. Aber es ist auch ein Prozess, der nicht nur auf diese nationale Situation bezogen ist. Also die meisten Museen und Erinnerungsorte, die weltweit entstanden sind, haben voneinander gelernt. Man kann vorsichtig formulieren, es gibt schon sowas bisschen wie eine globale Sprache des Erinnerns, einfach weil man sozusagen die Ästhetik, die Sprache voneinander lernt. Und gleichzeitig sind die jeweiligen lokalen und nationalen Kontexte extrem verschieden.
Sie plädieren ja dann in Ihrem Buch für Erinnerungsallianzen. Also Sie haben jetzt eben gesagt, es gibt schon eine gemeinsame Sprache. Wie weit ist der Weg zu solchen Erinnerungsallianzen?
Also ich glaube, dass die sich manchmal so ein bisschen natürlich ergeben, eben gerade weil man so einander braucht oder voneinander lernen will. Aber sie haben vor allem den Vorteil, dass die Erinnerung an Gewaltgeschichte dann nicht instrumentalisiert werden kann oder nicht so leicht, weil wir laufen ja Gefahr, in autoritären Kontexten passiert das eben sehr schnell, aber auch manchmal in Demokratien, dass die Erinnerung an Gewaltgeschichte instrumentalisiert wird für politische Zwecke. Und da sind diese Vernetzungen unglaublich wichtig, um einfach wahrzunehmen, was da gerade passiert. Also wenn, wie bis vor kurzem in Polen, also unter der PiS-Regierung, mehr und mehr Museen gebaut wurden, neu gebaut wurden, die eine ganz nationalistische Geschichtserzählung befördert haben, dann hilft mir auch in Deutschland diese Wahrnehmung, um mich zu sensibilisieren, auf welche Entwicklungen passieren da gerade. Das sind ja dann manchmal Dinge, die eben nicht nur im nationalen Kontext bleiben, sondern die auch Einfluss haben auf die eigene Arbeit oder Wahrnehmung. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Teil, weil eben auch, und das hat man an Polen sehr stark gemerkt, für diese autoritäre Wende in Polen ist wirklich sehr, sehr stark argumentiert worden aus der polnischen Geschichte. Gesagt hat, wir wurden immer übersehen und das war ganz schrecklich und wir sind zwischen Hitler-Deutschland und Stalin komplett zerstört und so weiter und niemand hat sich um uns gekümmert. Und aus dieser Wahrnehmung, die natürlich auch stimmt, aber die wurde sehr stark instrumentalisiert für eine autoritäre Politik. Und ich glaube, das zu sehen, was in anderen Kontexten passiert und wie schwierig das sein kann, auch der eigenen Arbeit sehr viel hilft.
Ohne Erinnerung, ohne das Wissen über die Veränderung der Welt, auch zum Guten, ja ganz besonders zum Guten, fällt es uns schwer, eine bessere Welt zu entwerfen, gerade jetzt in einer Zeit der multiplen Krisen und schwindenden Perspektiven, schreiben Sie im Nachwort Ihres Buches Gewalt und Gedächtnis. Was bedeutet das für Ihre Arbeit in der Zukunft?
Naja, es bedeutet, dass eben der Blick auf Erinnerungskultur, also die Fähigkeit des Menschen über das, was ihnen passiert ist, mag es noch so traumatisierend sein, zu sprechen und sich mit anderen zusammenzutun, Projekte umzusetzen, Filme zu machen, Museen zu bauen. Das hat einen sehr, sehr hoffnungsvollen Aspekt, weil es zeigt, dass Menschen selbst aus absolut katastrophalen Situationen nicht nur positive Visionen, sondern eine Realisierung von einer besseren Welt dann auch hinbekommen. Und das ist ja eigentlich, könnte man sagen, wenn so fürchterliche Dinge passieren wie ein Genozid, dann ist alles erledigt, die Menschen sprechen nicht mehr drüber, das war's. Aber das stimmt ja unglaublich hoffnungsvoll. Und das habe ich oft erlebt, eben auch in Gesprächen mit Überlebenden, die unglaubliche Kraft und Energie, die jemand wie Margot Friedman zum Beispiel ausstrahlt und die unglaubliche Lebensliebe, wie man aus so einer Situation heraus wieder eine Liebe zur Menschheit empfinden kann, nachdem man so unglaubliche Dinge überlebt hat, das muss einen ja irgendwie positiv stimmen. Natürlich, ich leite ein kleines Dokumentationszentrum. Ich werde die Welt auch nicht verändern und wir als Team werden die Welt nicht verändern. Aber ich finde auch, also wenn die Leute zu uns ins Haus kommen, und das habe ich einmal erlebt bei einer Ausstellung, dass dann eine Frau kam und gesagt hat, also sie kommt rein und hat nicht das Gefühl von einer Schwere, sondern eigentlich so eine Freude, jetzt da zu sein, weil es gibt dann einen Austausch, der ist intensiv und der macht was mit ihr und der zeigt auch eben die Schönheit und die Kraft, die in dieser Beschäftigung liegt. Und das ist natürlich toll. Das ist ein großes Privileg, wenn man das machen darf.
Das Gespräch in SWR Kultur. Zu Gast war heute die Leiterin des NS-Dokumentationszentrums München, Miriam Sadow. Frau Sadow, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Es hat mir große Freude gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten.
Mein Name ist Doris Maul.